Herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Podcast mit unserem Athleten Marcel Deutscher. In der ersten Folge, die wir letzte Woche veröffentlicht haben, konntet ihr hören, was Marcel alles auf sich nehmen musste und welchen Weg er gegangen ist, um sich vorzubereiten für die erste Teilnahme bei der GmbF Deutsche Meisterschaft 2016. Zudem haben wir angeschnitten, wie sein Weg 2017 war und seine weitere Ernährung und sein Sport ihn nach vorne gebracht haben. Und in dem Podcast, den wir jetzt als zweiten Teil veröffentlichen, geht es ein bisschen um die Zukunft und die zukünftige Ausrichtung. Dabei entwickelt sich ein klein bisschen der Kampf der Giganten oder der Zwergenaufstand, je nachdem, wie man es sehen möchte, innerhalb des Teams Dedicated, da Marcel tatsächlich einen unserer Athleten herausfordert, der einen Erfolg vorzuweisen hat, den er noch nicht hat. Wenn das euch interessieren sollte, viel Spaß mit der kommenden Folge zu Marcel Deutscher Podcast Nummer 2.
Und kommen wir zurück zum Wettkampf. Du bist jetzt, du hast gesagt, im Januar gestartet. Wie lief es dann ab? Hast du wieder die gleiche Diätform gewählt? Was hast du verändert? Du hast schon gesagt, dein Trainingsplan hat sich verändert. Was hast du verändert? Wie lief das und wie hat sich das für dich angefühlt? Ich meine, du warst davor im Fünfer-Split, jetzt auf einmal auf dem Zweier-Split. Wie hat sich das Ganze auf dich ausgewirkt? Du meinst, du kamst vom einen Muskelkater in den nächsten direkt wieder rein. Was hast du für dich persönlich da jetzt rausgefunden? Trainierst du immer noch so, oder?
Also ich habe für mich persönlich rausgefunden, dass ich sehr, sehr schnell sehr gute Fortschritte mit diesem Oberkörper-Unterkörper-Split gemacht habe. Wobei ich sagen muss, ich denke, das hat viel auch mit der Frequenz zu tun, dadurch, dass ich die Muskelgruppen natürlich auf einmal viel öfter trainiere. Ich konnte mich auch sehr gut steigern von den Gewichten her. Also ich hatte mir den Plan bewusst gelegt, und zwar habe ich damals einen Plan gelegt, und zwar von dem Dr. Jim Stoppani. Der macht bei bodybuilding.com, gibt er einige gute Artikel und auch Trainingspläne, und er hatte damals ein 16-Wochen-Programm nannte sich das. Klingt jetzt immer lustig, oh, 16-Wochen-Programm, aber dieses Programm nannte sich damals Shortcut to Size. Und zwar hat er dort auch einen Oberkörper-Unterkörper-Split präsentiert, in dem der so ziemlich alle Muskelgruppen immer gut durchtrainiert hat in der Woche und das auch halt mindestens zweimal. Und an diesem Plan habe ich mich einfach nur orientiert. Das heißt, ich habe mir einfach nur die Trainingstage genommen, meine Übungen eingebaut, mit denen ich ganz gut fahre, und habe den dann einfach für 8 Wochen erstmal befolgt und habe damit gearbeitet und habe gesehen, okay, da kommen richtig, richtig gute Erfolge. Und für mich war das in der Off-Season ja erstmal ausschlaggebend. Habe natürlich in der Diät ebenfalls diesen Plan weiter durchgezogen, nur mit dem Aspekt, dass ich versucht habe, die Gewichte, die ich in der Offseason bewegt habe, die nicht nur zu halten, sondern sogar noch zu verbessern. Das heißt, mehr Gewicht zu bewegen bei selber Ausführung und auch bei selber Wiederholungsanzahl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat erstaunlicherweise sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Athleten, der von sich selber sagen muss oder kann, in einer Diät werde ich besser im Training. Ich habe ein viel, viel besseres Muskelgefühl, meiner Meinung nach. Ich habe eine viel bessere Auslastungsmöglichkeit, weil auch, ich glaube, mein Fokus ein bisschen besser ist. Durch diesen Fokus Richtung Wettkampf sagt man, okay, es tut weh, aber die 1-2 Wiederholungen, die machst du auch noch. Und in der Offseason habe ich dann auch schon mal dazu geneigt und gesagt, okay, komm, es reicht, passt schon. Und habe in der Diät diesen Oberkörper-Unterkörper-Split auch weitergefahren. Aber von der Makronährstoffverteilung habe ich meine Diät etwas anders strukturiert. Ich habe eigentlich dasselbe Vorgehen gemacht wie bei der ersten Diät, Kalorien langsam reduziert. Aber ich habe meine Kohlenhydrate diesmal deutlich weiter oben gelassen. Ansonsten habe ich immer relativ low-carb gefahren, weil da natürlich immer relativ schnell gute Ergebnisse kamen. Diesmal habe ich die Kohlenhydrate ein bisschen weiter oben gelassen. Und das dann auch bis zum Wettkampftag durchgezogen.
Und wenn du den jetzt vergleichst mit dem ersten Wettkampf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der nicht ganz so optimal verlaufen?
Ja, da gebe ich dir recht. Und zwar habe ich bei der IDM im Mai Platz 5 erreicht. In einem, muss ich selber sagen, sehr, sehr starken...
Nicht so erfolgreich.
Ich hab dich damals das erste Mal kennengelernt. Ich weiß nicht, du warst quadratisch praktisch gut, wie dein Name schon sagt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass du mit einer schlechten Form auf die Bühne gegangen wärst. Ne?
Ja, die Form war, ich fand sie auch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. War sehr massiv. Also da bin ich ehrlich. Ich habe meinen Fokus wirklich drauf gelegt, massiver auf die Bühne zu gehen, weil ich der festen Überzeugung war, ich habe in Siegen damals nicht gewonnen, weil ich zu flach war. Das war meine damalige Überzeugung. Ich weiß es heute besser. Ich habe aber bei der IDM mein Augenmerk mehr auf Masse gelegt. Sprich, ich hatte damals in Siegen bei meinem ersten Wettkampf beim Einwiegen ungefähr 63,2 Kilo in der Bantam-Klasse und hatte bei der IDM beim Einwiegen 69,8 Kilo. Also das heißt, ich war fast 5 Kilo schwerer als bei der deutschen Meisterschaft und das Volumen hatte ich natürlich auch. Ich war nicht ganz so trocken, ich war deutlich voluminöser, das sieht man auch auf Fotos. Ich fand die Form sehr schön, aber sie war halt eher imposant. Reichte deswegen auch nur für Platz 5. Ein sehr starkes Teilnehmerfeld mit sehr, sehr, sehr guten Athleten, von denen ich auch einige mittlerweile sehr gut privat kenne. Wo ich sagen muss, es war vollkommen gerechtfertigt. Ich war nicht enttäuscht, ich war super zufrieden. Und habe auch aus dieser Diät mein Fazit gezogen, ja.
Jetzt muss ich sagen, ich habe dich da ja nicht kennengelernt, sondern ich habe dich jetzt viel später erst kennengelernt, aber sicherlich auch interessant, weil wir ja auch eine Art Team-Podcast haben. Wie kam dann für dich zustande, dass du ins Team Aestheticate gekommen bist? Bist du einfach auf den Stand drauf gefallen, hast gesagt, hier, Krawum, quadratisch praktisch gut, hier bin ich, oder?
Es war interessant, also ich habe bei der IDM damals Patrick Tusk kennengelernt und über Patrick Tusk auch den Richard und kam mit beiden dort in Kontakt und der Patrick Tusk hatte natürlich schon gesagt, yay, du bist ein super Bro, wir hatten auf der FIBO vorher, hatten wir schon an einem Stand von der GmbF zusammengequatscht, da war damals der Alexander Brack und der Patrick Tusk vor Ort und da hatten wir auf der FIBO in demselben Jahr schon ein bisschen Spaß gehabt. Und haben uns dann auf der IDM wiedergesehen, haben auch zusammen Fotos gemacht und haben auch zusammen während des Wettkampfs immer gequatscht. Und ich wusste damals von dem Team Aestheticated. Ich habe natürlich den Support auch mitbekommen, wenn du natürlich da im Publikum auch mal sitzt und dann auf einmal so eine Gruppe von Cheerleadern in der Ecke hast, die dann mit einer Fahne wedeln.
Das waren dicke Cheerleader.
Männliche, dicke Cheerleader, die dann dort mit einer riesen Fahne wackeln und ihre Athleten unterstützen, dann ist das schon...
Mit dünnen Waden.
Ja, ein paar haben dünne Waden in der Tat. Ich glaube, das ist so eine Raphael oder so, wie er heißt.
Ja, der sitzt meistens.
Ja, damit man es nicht sieht, das stimmt. Aber da hat man schon gemerkt, okay, die Athleten vom Team Aestheticated kriegen richtig geilen Support. Und das fand ich, ist eine super Sache gewesen. Und natürlich habe ich auch einige andere Athleten dort kennengelernt vom Team, mit denen gesprochen. Und das war, wo ich sagte, okay, das ist ein super Team, wusste aber auch noch nicht viel über die Jungs selber oder wie dieses Team komplett aufgebaut ist und bin dann danach über Instagram so ein bisschen mehr darauf aufmerksam geworden.
Und an der Stelle kann ich vielleicht übernehmen, ich glaube, es war dann ich weiß nicht, ob es nach der GmbF in Siegen war, letztes Jahr oder als wir dich dann gefragt haben, wir haben dann im Team intern diskutiert, hey, wir nehmen natürlich immer gern neue Mitglieder auf, wenn sie dazu passen und haben dann eigentlich gesagt, hey Marcel, mit dem kommen wir super klar und da haben wir dich dann gefragt und du hast dann zu unserem Albenglück ja gesagt und bist jetzt dabei und trittst dieses Jahr sozusagen das erste Mal als Teamathlet auf die Bühne auf, sodass wir dann auch die Fahnen schwingen dürfen.
Ja, das stimmt, das war damals, hast du recht, nach der Deutschen Meisterschaft in Siegen 2017 und da hatte Patrick Tusk mich damals schon mal angeschrieben und sagte, hey, hör mal, wir haben da schon mal drüber gesprochen, hättest du nicht Lust ins Team zu kommen? Für mich war das natürlich so, wow, ne, echt geil, ich im Team wieder so total überfordert, ne, und dachte so, okay, finde ich ja cool und ich finde auch den Spirit gut und auch dieses, dass man diesen Natural Bodybuilding Sport den Leuten näher bringt mit, ich sag mal, Spaß, Humor und aber auch guten Athleten und viel von der, also vielen Leuten, die da wirklich auch gutes Wissen und auch Arbeit reinstecken. Ne? Also es ist nicht so, dass das einfach nur eine zusammengewürfelte Bande ist, die da rumhüpfen und keine Ahnung haben und nur Randale machen. Natürlich haben wir auch so ein paar Gummibärchen bei uns im Team, so ist das nicht.
Aber ganz liebe.
Aber ganz liebe. Das macht ja auch den Spaß aus.
Genau, und das ist das, wo ich auch sage, das ist so ein richtiger Lifestyle und ein Gedanke, der bei uns dahinter steht, womit ich mich super identifizieren kann und ich denke mal die anderen im Team auch.
Und obwohl wir ja den einen Lifestyle haben und im Prinzip die eine Sache, die uns eint, muss man aber sagen, dass du, also Coaching und vor allen Dingen, wie man trainiert, ist bei uns innerhalb des Teams ein ganz heißes Eisen. Man wirft da irgendwie ein Argument rein und das kann man den Außenstehenden auch sagen, dann zerfleischen wir uns alle schön gegenseitig. Du bist aber relativ speziell vom Coaching, vom Training. Das haben wir ja schon festgehalten aufgrund deiner Verletzungsproblematik, aber auch dem damit verbundenen Ehrgeiz. Man merkt, wenn man mit dir spricht, auch sehr deutlich an, dass es jetzt in dir brennt, dass du beweisen willst, dass der erste Platz auch drin ist. Und bist allerdings von einem Nicht-Deutschen gecoacht.
Ja, das stimmt. Ich bin 2017 über Instagram von dem Christian Meyer, dem Coach Semperfi, beziehungsweise auf Instagram heißt er Semperfi Body Concept, angeschrieben worden. Und damals war es dann so, ich habe Birte Mack, auch eine ganz bekannte Athletin, über Instagram verfolgt und wusste, dass sie einen Coach hatte und auch der Name Semperfi Body Concept läutete direkt bei mir Glocken. Und als ich dann gesehen habe, okay, Semperfi Body Concept, würde ihn gerne eine Nachricht oder möchte dir gerne eine Nachricht schicken, habe ich erst gedacht, okay, möchte der mir jetzt irgendwas verkaufen, weil meistens kriege ich ja irgendeinen Spam. Und dann kam wirklich ein langer Text mit viel, viel Info und wo ich dachte, okay, da kommt ein langer Text, was ist hier los? Um das kurz zusammenzufassen, Christian hatte sich mehrmals meine Instagram-Seite angeschaut und auch mehrere meiner Posts und meiner Sachen, Stories durchgeschaut und hat zu mir gesagt, okay, hör mal, ich finde dich super sympathisch, du bist ein super sympathischer Athlet, ich möchte dich gerne unterstützen und zwar möchte ich dir ein Coaching anbieten. Und dieses Coaching hat er mir dann auch erklärt, wie das vonstatten gehen würde und hat dann auch gesagt, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie irgendwas erzähle und du dir da nichts drunter vorstellen kannst, komme ich doch einfach mal besuchen. Und Christian Meyer ist halt ein ganz bekannter Coach aus der Schweiz, der dort einige sehr bekannte Athleten der SNBF gecoacht hat und auch Weltmeister und hatte mich damals dann zu sich eingeladen in sein Studio und ich bin dann auch, ich glaube, 2 Monate nachdem wir geschrieben hatten, bin ich dann auch in die Schweiz für ein Wochenende und habe dann ihn dort kennengelernt. Und ja, bevor wir großartig viel auch, ich sag mal, über irgendwelche Sachen gesprochen haben, hat er gesagt, okay, weißt du was, wir trainieren einfach mal zusammen. Und dann hat er mir sein Semperfi Body Concept Training gezeigt. Und ich kann sagen, ich war an dem ersten Abend, wo ich dort war, sowas von geflasht von dieser Art des Trainings. Ich habe meine Muskulatur noch nie so gut gespürt. Und auch noch nie so kopflastig, kann man sagen, trainiert. Weil ich habe eigentlich ja immer sehr viel nach Gefühl trainiert. Und diesmal ging es aber darum, effektiv auch den Kopf zu benutzen und die Muskulatur effektiv zu benutzen. Das war für mich nicht ganz neu, aber es war sehr anstrengend. Und habe dann dort ein ganzes Wochenende nach seinen Prinzipien trainiert. Um das mal so grob ein bisschen aufzugreifen. Also es geht bei dem Semperfi-Training darum, Übungen im effektiven Bewegungsradius der Muskulatur auszuführen. Also man soll eine Übung mit maximaler Muskelspannung ausführen und nicht auf Teufel komm raus das Gewicht von A nach B bewegen, irgendwie mit aller Muskulatur, die zur Verfügung steht, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel den Beinstrecker mache, dann soll das eine Quadrizeps-dominante Übung sein, die wirklich nur den Quadrizeps trifft und keine andere Hilfsmuskulatur. Bei der Kniebeuge zum Beispiel ist es einfacher zu veranschaulichen. Eine Kniebeuge kann ich machen, indem ich den Beinbeuger mit aktiviere, den Beinbizeps oder auch das Gesäß. Natürlich kann ich auch eine Kniebeuge effektiv nur mit dem Quadrizeps machen, was aber die meisten nicht machen, weil es einfacher ist, jegliche Muskulatur, die gerade zur Verfügung steht, zu benutzen, um mehr Gewicht zu bewegen. Und bei Christian ist es halt so, das Training ist spezifisch auf den Muskel und die Hypertrophie ausgelegt. Und man benötigt nicht viel Gewicht, um den Muskel effektiv zu reizen. Und ich konnte mich mit dem Training sehr, sehr gut anfreunden, weil mir das so ein bisschen auch aus der Reha bekannt war, dass ich da halt ja, schon mal sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe. Und auch nach dem Wochenende war ich körperlich und mental sowas von platt und geflasht, dass ich gesagt habe, okay, Christian, wir machen das, wir arbeiten zusammen und wir haben dasselbe Ziel. Und wir beide möchten, dass ich 2018, also dieses Jahr, auf der Bühne den Platz 1 hole. Nicht nur für mich, sondern auch für Team Semperfi und jetzt auch für das Team Aestheticated. Und unser Ziel ist dieses Jahr Deutsche Meisterschaft.
Du hast ja dann, also das klingt alles sehr interessant und vor allem dieser Ansatz mit viel auf das Muskelgefühl zu schauen und den Muskel auch mit wenig Gewicht reizen zu können, ist, denke ich, eine sehr gute Alternative, die wahrscheinlich auch noch oft nicht, ja, nach außen nicht weit genug verbreitet ist, weil gerade viele Anfänger auch denken, viel hilft viel, Masse ist Macht, ich klatsche mir hier hunderte Kilos drauf, bewege die. Aber man sieht ja eben auch genauso gut jetzt, ich habe ja mit Steve schon mal darüber geredet, dass ich halt wirklich nicht viel Gewicht brauche, um breite Beine aufzubauen, um einen guten Rücken aufzubauen, um eine ordentliche, sehr anschauliche, schöne Muskulatur zu bringen. Und ich finde das erstmal sehr gut, dass du da auch einen anderen Weg aufzeigst und natürlich auch dadurch lebendes Beispiel bist, dass es so funktioniert.
Jetzt muss man auch noch dazu sagen, wir haben ja letztens ein Teamtraining auch gehabt, jetzt wo wir gerade den Podcast aufnehmen, ist das glaube ich ein oder zwei Wochen her. Zwei Wochen her, dass wir gemeinsam trainiert haben an unserem Stammtisch und wenn man Marcel beim Training zuschaut, ist das wirklich so ein bisschen wie eine Schildkröte im Fitnessstudio zuzugucken. Also jetzt nicht wegen der Größe, um Gottes Willen.
Wegen dem breiten Rückenpanzer.
Ja, wegen des breiten Rückenpanzers. Genau. Also von hinten ist es wirklich wie ein Ninja-Turtle, da fehlt nur die grüne Farbe. Nee, das ist vor allen Dingen, weil du ja auch extrem langsam die Bewegung ausführst. Das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Für mich wäre es jetzt persönlich nichts, weil ich einfach irgendwie, mir fehlt da die Dynamik drin, aber ich kann den Ansatz voll und ganz verstehen und man sieht auch an dir, dass er auf jeden Fall funktioniert. Eine Frage wäre da sicherlich so die Umsetzbarkeit von so etwas, weil ich mir vorstellen kann, dass so ein Training wahrscheinlich auch dann länger dauert. Man ist ja. Oder machst du nur einen Satz und den sehr langsam ausgeführt, bis du quasi umfällst?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das Training an sich ist ja nicht nur komplett anders, wie du schon gesagt hast. Also im Moment ist es nicht nur so, dass der Fokus auch sehr doll auf der exzentrischen Bewegung liegt. Er ist nicht immer so langsam, wie das den Anschein hat. Ich sage jetzt mal, die maximale exzentrische Phase ist oftmals 4 Sekunden, ganz selten mal 5. Aber auch bei vielen Übungen einfach nur 3 bis 2 Sekunden, was eigentlich immer noch eine recht dynamische Bewegung ist. Wo wirklich, ja, ich sag mal, ein großer Unterschied ist, ist wirklich die Trainingsdauer. Das Training ist mega intensiv durch relativ strukturierte kurze Pausenzeiten. Und ich bin im Normalfall in einer Stunde mit jedem Trainingsplan durch. Also ich trainiere momentan einen Dreiersplit, habe dort Unterkörper und Oberkörper. Und einmal Schultern und Arme. Und ich bin wirklich mit, bis auf den Schultern-Arme-Plan, bin ich immer in einer Stunde durch. Es ist wirklich so, dass ich maximal 3 Übungen pro Muskelgruppe mache. Das heißt, bei dem Oberkörpertag wären es 3 Übungen für die Brust, 3 Übungen für den Rücken und dann ist der Oberkörpertag für mich durch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es klingt oder es sah am Anfang sehr wenig aus, wenn ich die Trainingspläne gesehen habe und habe mir gedacht, okay, das haust du ja mal eben so weg. Wenn du natürlich dann den Fokus auf das Tempo legst, was natürlich immer vorgegeben ist, den Fokus auf die Pausenzeiten und dann noch auf die Ausführung, dann merkst du, okay, diese eine Stunde kann sehr, sehr, sehr schmerzhaft werden. Gerade bei gewissen Übungen wie Beine. Also ich habe teilweise einen Pump in den Beinen gehabt, der war unerträglich und ich wusste nicht, ich habe kaum Gewicht bewegt, aber eine Muskelspannung erzeugt, die so stark war, wie ich sie eigentlich nur erreiche, wenn ich richtig, richtig schwer und viel Gewicht draufgeschmissen habe. Und da hat meistens alles andere drunter gelitten, wie zum Beispiel dann Gelenke, Rücken oder sonstiges.
Bandscheiben
unter anderem, korrekt. Und für mich ist diese Art des Trainings auch längerfristig umsetzbar. Also ich muss sagen, ich habe in der Zeit, wo ich mit Christian jetzt zusammenarbeite, sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Und ich glaube, nach außen hin sieht man das auch. Schwer ist es immer selber, das zu beurteilen. Aber ich denke, die Entwicklung, die ich seitdem ich mit Christian zusammenarbeite gemacht habe, die lässt eigentlich nicht zu wünschen übrig. Er war auch sehr begeistert von mir. Und es ist auch wirklich eine Art des Trainings, die längerfristig umsetzbar ist, meiner Meinung nach. Und Ja, es ist wirklich was anderes, gar keine Frage. Man muss sich darauf einlassen. Auch ich bin immer offen für Neues, aber natürlich merke ich auch, wenn Sachen funktionieren oder wenn sie nicht funktionieren. Und ich kann mich mit dem Prinzip von Christian super identifizieren und ja, hoffe mal, dass sich das auch Ende des Jahres auszahlt.
Ja, dann wünschen wir dir erstmal dafür ganz viel Erfolg. Wie ist denn jetzt deine genaue Wettkampfvorbereitung geplant? Das heißt, wie viele Wochen Diät stehen noch an? Wann hast du angefangen? Und sag mal, da du ja bisher nur Zweiter geworden bist, hast du dir auch von unserem deutschen Meister aus dem Team da mal Tipps geholt?
Da würde ich an der Stelle noch ganz kurz einhaken, was ich vielleicht noch mit dazu beiwerfen würde, wäre vor allen Dingen auch so eine Umsetzbarkeit. Also für mich wäre es jetzt sehr interessant zu hören, du machst zum dritten Mal eine Wettkampfvorbereitung. Du hast sicherlich für dich schon Strategien entwickelt, wie du das in deinen ganzen Alltag integrierst und einbauen kannst. Und vielleicht könntest du da auch sagen, wie sich das jetzt unterscheidet zu deinem ersten Mal Kalorien weg bis zum Vergasen, beim zweiten Mal dann massiv auf die Bühne. Jetzt habt ihr sicherlich ein Ziel und man muss auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, um alles zu verraten, das ist mir auch klar. Wir lassen uns auch vor allen Dingen überraschen, weil man merkt ja, wie gesagt, dass du sehr, sehr dahinterher bist, dieses Ziel zu erreichen. Aber wie, ne, wie so der Alltag denn jetzt aussieht, wie er sich verändert hat und wie auch Richard gesagt hat, wir haben ja auch einen deutschen Meister bei uns im Team, der tatsächlich in derselben Klasse wie du steht.
Ja, das ist in der Tat. Wir haben da einen deutschen Meister, der aber natürlich auch nach einem ganz anderen Prinzip trainiert, aber das wollen wir jetzt hier auch gar nicht aufgreifen. Nein, und zwar ist meine jetzige Diätvorbereitung auf 23 Wochen gesetzt. Die habe ich mir selber bewusst so gelegt, einfach aufgrund dessen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe in den ersten beiden Diäten gewisse Dinge gelernt, wie zum Beispiel, dass zu viel Cardio mir gar nichts bringt. Und ich habe mich im Prinzip bei dem Ernährungsplanung jetzt gänzlich auf Christian verlassen. Ich kriege also trotz meiner Diät alle Vorgaben von Christian, auch die Makronährstoffverteilung und auch die Supplementierung vorgegeben. Das Einzige, was ich halt beeinflusste, ist den Zeitpunkt, wann wir Kalorien runterschrauben. Also wir reden alle zwei Wochen momentan über den aktuellen Verlauf der Diät und auch über die Kalorienverteilung. Und momentan fahre ich bei 1984 Kalorien, was wahrscheinlich für die meisten schon wieder extrem wenig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich sehr, sehr gut in der Diät. Das ist anders als bei den vorangegangenen Diäten, wo ich schon deutlich mehr machen musste, um überhaupt auf das jetzige Level zu kommen. Ich bin also mit der Verteilung, die ich von Christian habe, sehr zufrieden. Und für mich ist diese ganze Wettkampfvorbereitung mittlerweile auch ziemlich einfach im Alltag umzusetzen. Also ich habe oft, kriege ich die Frage, wie machst du das im Alltag? Ich könnte das nicht. Und die meisten Leute, die mich bei Instagram verfolgen, sehen auch, dass ich im Vormittagsbereich bzw. im halben Nachtbereich trainieren gehe. Also ich gehe jeden Tag vor der Arbeit trainieren. Ich bin einer von diesen ekelhaften Frühaufstehern, die morgens immer happy sind und lächeln und hey.
Ich glaube, das kommt dann mit dem Alter. Also wenn ich das beim Steve auch schon sehe, ich weiß nicht, ob es bei mir mit 25 dann auch mal losgeht.
Nein, so wie du da letztens narkotisiert in deiner Koje lagst, nein.
Ja, ich glaube, das ist auch immer abhängig davon, wie die Leute ihre Trainingsleistung bringen können. Also ich bin jemand, der morgens sehr schnell sehr fit wird und auch immer fit ist. Ich kann halt morgens extrem gut meine Leistung bringen. Dementsprechend habe ich meine Trainings auch immer in den Vormittags- oder in den Morgensbereich gelegt. Einfach aufgrund dessen, wo ich gesagt habe, okay, wir hauen erstmal richtig schön beim Training die Arbeit raus, geben 100% und können dann auf der Arbeit nochmal 100% geben und müssen uns nicht die Gedanken machen, okay, wenn du heute eine Überstunde machst oder wenn du heute zwei Stunden länger machst, dann musst du dich danach ins Studio quälen, musst du dann mit mehr Verkehr rechnen oder mit mehr Leuten rechnen. Ich bin dadurch deutlich flexibler im Alltag. Ich habe meinen Nachmittagsbereich immer frei. Das heißt, ich kann auch Termine im Nachmittagsbereich immer wahrnehmen, ohne zu sagen, okay, ich muss erst ins Fitnessstudio und dann vielleicht noch einkaufen und dann noch kochen. Und dann hat man ja meistens schon Abend, wo man halt kaum noch, was machen kann. Dementsprechend ist es für mich super easy, mein Training in den Alltag einzubringen. Ich gehe halt morgens vor der Arbeit. Es kriegt kein Mensch eigentlich mit, dass ich beim Training war. Es sei denn, der guckt in meine Storys. Und ich kann dadurch auch ein bisschen mehr Privatleben genießen, weil das ist doch in der ersten Wettkampfdiät ziemlich auf der Strecke geblieben. Ich möchte jetzt gar nicht so weit da reingreifen, aber ich sage jetzt mal, meine damalige Partnerin, der ich übrigens viel, viel zu verdanken habe, das sage ich auch an dieser Stelle nochmal, Ich weiß nicht, ob sie sich den Podcast anhört. Wenn sie sich's anhört, dann ein ganz, ganz großes Dankeschön. Fühl dich angesprochen, fühl dich gedrückt, weil ohne sie wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und wir haben auch heute noch guten Kontakt. Aber es ist viel Privatleben damals auf der Strecke geblieben. Und daraus habe ich auch gelernt. Und da habe ich zum Beispiel auch so gewisse Sachen, die ich mittlerweile deutlich anders mache, deutlich lockerer sehe, wo aber ich denke, eine gewisse Erfahrung eine Rolle spielt. Das kann man nicht von Anfang an beeinflussen. Ich denke mal, der Steve wird das auch erkennen. Bei der ersten Diät sind wahrscheinlich auch einige Leute auf der Strecke geblieben. Ich meine, der Richie kennt das bestimmt auch. Das Sozialleben lässt ein bisschen nach.
Ja, im Vergleich zu uns hat der Richard einfach noch soziales Leben. Also ich bin ein alter, abgehalfterter Sack und habe Frau und Kind. Du bist dann alleinstehend, hast jetzt gerade keinen, um deine Wut dran auszulassen. Und der Richard, der hat noch Freunde.
Ja.
Der hat Haare und Freunde.
Ja gut, die Haare kommen ja bei mir auch wieder. Ja, also, ne?
Stimmt.
Insofern, da kann ich auch noch mit dienen. Ja, aber ich denke mal, ich würde jetzt nicht zu weit reinreden, wenn ich sage, dass jeder Wettkampfathlet gemerkt hat, dass schon soziales Leben deutlich auf der Strecke bleibt in einer Wettkampfvorbereitung, wo man wirklich 100% geben möchte. Und ich denke, es ist echt eine Kunst, für sich zu wissen, wie man das alles auch unter einen Hut bringt. Also gerade eben auch den Alltag. Ne? Also man schafft es irgendwie auch zur Arbeit, man schafft es auch irgendwie wieder nach Hause, gar keine Frage. Aber ich denke, so soziale Aspekte werden oft vernachlässigt. Ist wahrscheinlich auch unabdingbar in der ersten Diät, wahrscheinlich auch, weil man da sich ja noch ein bisschen rantasten muss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Frage des Bewusstseins, ob man die Diät bewusst jeden Tag wahrnimmt und immer für sich lebt oder ob man das so ein bisschen in den Hintergrund stellt. Ne? Man kann eine super Diät machen, man muss aber auch nicht immer den Kopf in der Diät haben, man muss es nur umsetzen.
Also für mich persönlich ist es eine Frage der Ablenkung. Ich glaube, alle, die zum ersten Mal eine Wettkampfdiät machen, die fokussieren sich ganz stark drauf, weil das halt ein extremer Teil des Lebens wird, weil man halt auch so viel Ehrgeiz da reinsteckt. Und je häufiger man das macht, auch wenn ich es noch nicht häufiger gemacht habe, desto mehr kann man das integrieren, weil man einfach denkt, jo, ich kenne das ja schon. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man weiß, so, ich gehe einfach nur mal spazieren abends oder versuche mal rauszukommen und sitze nicht auf der Couch und denke dran, jetzt könnte hier eine Packung Chips liegen. Nein, wie geht's mir schlecht? Ja, das ist natürlich... Hilft dann.
Kurze Frage dazu. Ich meine, ich habe das auch bei mir selber gemerkt, wie sehr das Privatleben darunter leidet, gerade dass man nirgendwo mehr hingeht. Das haben wir auch in unserem zweiten Podcast, glaube ich, schon angesprochen, das ganze Thema. Kurze Frage da an dich. Hilft es dir dabei, dass du einen Coach hast, der dich da vorbereitet, der sich für dich kümmert wegen Makros etc.?
Ich kann ganz klar sagen, es ist auf jeden Fall schon mal eine Unterstützung, dass ich mich nicht mehr um Training und Ernährung kümmern muss. Also ich muss mir jetzt nicht jede Woche den Kopf machen, okay, welche Makronährstoffe kannst du jetzt verändern, wie kannst du deine Kalorien anpassen. Das wird mir natürlich durch den Coach abgenommen. Das ist schon eine Erleichterung, auch wenn ich sagen muss, das wäre jetzt nur so ein kleiner Faktor. Was ich viel mehr bei mir sehe, wo mir der Coach jetzt geholfen hat, ist natürlich bei der Trainingsplanung. Und was für mich, glaube ich, noch einen größeren Aspekt bringt, ist einfach, da steht jemand hinter mir, der sich auf mich verlässt. Also ich fühle mich so ein bisschen herausgefordert, könnte man sagen. Es sind nicht nur die Leute aus dem Team oder Freunde oder Familie, die sagen, hey, dieses Jahr schaffst du die eins. Dieses Jahr, ne, du gibst alles, wir merken das, du siehst schon gut aus. Ich möchte auch meinem Coach beweisen, dass er sich in mir nicht geirrt hat, dass mein Coach mir zu Recht sein Vertrauen und seine Arbeit auch schenkt und seine Mühe und Zeit und nicht am Ende da steht und sagt so, okay, jetzt habe ich da, weiß ich nicht, ein Jahr Arbeit reingepulvert und der Kerl wird wieder nur Zweiter oder am schlimmsten Fall noch, weiß ich nicht, fliegt im Finale raus oder so, sondern dass er am Ende sagt, okay, ich habe das Potenzial in ihm erkannt und konnte ihm durch das Coaching auch helfen. Und es ist für mich so ein gewisser Ansporn auch zu sagen, hey, da stehen Leute hinter mir, die verlassen sich irgendwo auch auf mich. Und es ist nicht nur ich alleine, sondern ich habe diesmal ein Team. Nicht nur das Team ist dedicated, Freunde, ne, sondern einige, die hinter mir stehen.
Wie sehr ist es denn ein Ansporn für dich, Chris, von seinem ersten Platz zu schmeißen?
Also ich muss ganz ehrlich schon mal voran sagen, ich habe damals Christian bei... den Chris bei Instagram gesehen und habe mir nur gedacht, okay, das ist eine krasse Form, zu Recht deutscher Meister. Sieht schon beeindruckend aus. Dann sagte mir ein Freund so, ja, der ist ungefähr deine Größe. oder genauso klein wie du. Ich denke so, okay. Dann habe ich ihn das erste Mal beim Teamtreffen vom Team Esteticated gesehen. Ich stand so neben ihm und habe so gedacht, okay, für einen deutschen Meister, ist okay, ne? Aber dann gucken wir doch mal, was er wirklich zu bieten hat. Und dann habe ich einfach mal zu ihm, er hatte eine lange Hose an beim Training. Das ist etwas, was man bei mir übrigens sehr selten sieht, weil lange Hosen und meine Beine passt nicht so ganz. Und ich hatte zum Chris dann damals gesagt, immer zieh doch mal die Hose ein Stück runter, zeig mal ein paar Beine. Er hat zweimal verneint und wollte erstmal keine Beine zeigen. Dann hat er doch die Beine gezeigt und dann musste ich sagen, okay, da stecke ich ihn aber doch noch ganz gut weg. Natürlich ist er ein fantastischer Athlet, muss man ihm ganz klar sagen. Er hat eine brutale Härte auf der Bühne gehabt. Aber ich denke, das sollte eigentlich zu schlagen sein. Oder sagen wir mal eher, ich werde das schlagen. Ja, ich denke, Chris muss sich anziehen, wenn wir mal zusammen auf der Bühne stehen. Ich glaube, das wird ein harter Kampf für ihn.
Das ist eine Ansage. Das ist tatsächlich eine Ansage.
Ich glaube, da kann sich der Chris, da können wir alle auch schon mal vorbereiten, der wird in den nächsten Wochen ja auch mal kommen und dann kann er sich mal dazu äußern, was er denn von deiner Kampfansage hält. Und dann können wir direkt einen gemeinsamen Wettkampftermin ausmachen, damit wir es dann mal auf der Bühne sehen, wer von euch beiden hier die besseren Beine
genau
zu bieten hat.
Ja. Ja, ich denke, da kann man garantiert einen ziemlich guten Vergleich machen. Also ich denke, da würden auch einige Leute im Publikum ihren Spaß mit haben. Das wird, glaube ich, ein letztes Paket, wenn wir da beide auf der Bühne stehen.
Klingt auf jeden Fall gut. Richard?
Wir haben hier viel über Wettkämpfe geredet, deinen Weg zum Bodybuilding. Eine Frage, die mich immer oder die ich oft mir stelle, ist, hattest du ein konkretes Vorbild? Ich meine, du hast gesagt, du bist eigentlich so über Fitness dazugekommen, mit Hilfe von deinem Vater und so. Aber ich meine, ich habe am Anfang auch nicht geplant, mit Bodybuilding anzufangen und trotzdem habe ich mir irgendwann gewisse Vorbilder, zumindest zeitweise, gesucht, an denen ich mich orientiert hätte. Hast du da gewisse Leute, muss auch gar nicht Bodybuilding-spezifisch sein, vielleicht auch Leute aus anderen Bereichen im Leben, die dich aber aufs Bodybuilding bezogen motivieren?
Ich glaube, wahrscheinlich werden jetzt einige Hörer anfangen zu lachen oder vielleicht sogar doch selber sagen, hey, das kommt mir bekannt vor. Ich habe in meiner Jugend sehr gerne, und auch heute noch, gebe ich gerne zu, sehr gerne sehr viele Animes geguckt. Und wie jeder junge Bursche gab es damals einen ganz bekannten Anime, der mich sehr geprägt hat, wo ich mich sehr gut mit identifizieren konnte. Und das war damals der Anime Dragon Ball Z. Ich konnte mich super mit verschiedenen Charakteren...
Krillin, ich dachte, jetzt kommt Krillin.
Nein, natürlich, ob du es glaubst oder nicht, mein Favorit war nicht Son Goku. Bis zu einem gewissen Punkt ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war vielmehr von der Charakter des Vegeta beeindruckt. Und zwar von dem, ja, ich sag mal, dauerhaft schlecht gelaunten Einzelkämpfer, der sich nichtsdestotrotz immer versucht hat, selber wieder ans Limit zu pushen und immer besser zu sein als Son Goku, der halt einfach durch harte Arbeit überzeugt hat. Und für mich war damals auch eine Inspiration. Ich fand natürlich die Figur an sich super interessant, auch von der Zeichnung. Also dieser muskulöse, athletische Körper, der vor Kraft nur so strotzte, aber immer noch ästhetisch war, halt gut proportioniert, war für mich eigentlich immer, wo ich dachte, okay, so stellst du dir aber auch einen richtig gut trainierten Körper vor. Also jede Muskelzelle super ausgeprägt. Und ja, für mich war das halt auch so eine gewisse Inspiration, die ich mir damals geholt habe, wo ich gesagt habe, okay, ich mag auch diesen Ehrgeiz dahinter, ne? Immer besser zu werden und immer stärker, immer sich zu beweisen und auch zu zeigen, hey, hier bin ich, ich habe noch eine Schippe draufzulegen. Das war halt damals mein fiktiver Ansporn. Natürlich habe ich mittlerweile auch andere, ja, Vorbilder würde ich jetzt nicht sagen, aber Athleten, wo ich sage, okay, die inspirieren mich durch ihre Art. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein ganz bekannter Athlet, den einige von uns auch kennen, den Flex Lewis zum Beispiel, der in der 212-Klasse antritt, ist ein Athlet, den ich persönlich sehr bewundere, weil er auch einen sehr guten Ehrgeiz an den Tag legt, ein sehr gutes Training macht und wirklich auch immer fokussiert ist darauf, dass er sagt, okay, ich möchte auch mittlerweile seinen mehrfachen Titel auch immer verteidigen und ist eigentlich auch immer von seiner Posing und von seiner Art ein sehr charmanter Kerl. Und auf der FIBO habe ich auch schon öfter mit ihm gesprochen und fand ihn auch super bodenständig, wo ich auch sage, okay, da ist schon so ein gewisses Vorbild, dass ich sage, ich finde ihn ästhetisch noch, also auch wenn es halt im Profi-Bodybuilding ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich möchte wie ein Flex Lewis oder vielleicht oder auch ein Phil Heath oder so werden. Ich möchte im Prinzip eigentlich mein Bestmögliches bei mir rausholen.
Das ist immer, denke ich, für alle eine sehr positiver Ansatz, weil ich meine, man kann sich immer mit anderen vergleichen, man misst sich ja auch mit anderen im Bodybuilding, aber am Ende geht es darum, aus sich selber das Beste zu machen. Und ich denke, wir haben heute, du hast sehr viel zu erzählen gehabt, du hättest wahrscheinlich, könnten wir auch noch eine Stunde weiterreden. Und
ja, ich befürchte auch.
Wir danken dir erstmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Wir möchten euch da draußen noch sagen, wenn ihr Marcel gern nochmal wiederhören wollt und wenn ihr wissen wollt, wie seine Wettkampfvorbereitung verläuft, dann schreibt uns das doch bitte in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben da und gebt uns Bescheid. Natürlich könnt ihr uns auch Fragen stellen. Wir haben diesmal auch Fragen von euch, die wir vorab bekommen haben, mit eingebaut. Dann, wie gesagt, dir nochmal, Marcel, danke. Viel Erfolg auf dem weiteren Weg zum Wettkampf und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich, wie gesagt, können wir dich gerne nochmal einladen und dann können wir auch weiter über den weiteren Weg reden und dann sehen, ob du wirklich den anderen vom Thron gestoßen hast oder ob der Chris weiter da oben sitzt und auf dich hinunterblickt als Vizemeister.
Ja, also ich sage erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung nochmal und es hat mir bedeutet es auch sehr viel, dass ich den Leuten mal so ein bisschen was von mir erzählen kann, weil viele kennen mich halt ja wirklich nur über Instagram so ein bisschen und ich freue mich auch immer, wenn Leute mir Fragen schicken, also auch immer her mit den Fragen oder ne, auch wenn Leute irgendwie Fragen zum Team haben oder zu anderen Athleten, immer her damit. Ich versuche immer so gut wie möglich alles zu beantworten und ja, wenn ihr gerne mehr hören wollt, wie der Richie gesagt hat, lasst es in den Kommentaren da und ja, dann sehen wir uns oder hören wir uns dann mal wieder.
Super, super Schlussworte. Vielen lieben Dank euch.
Und wir sehen uns. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
Bis dahin.